Carlo Rovelli, Helgoland. Wie die Quantentheorie unsere Welt verändert. Gelesen von Heiner Lenz und Michelle Winter.
Die Gesetze der Physik sind unumstößlich. Materie verhält sich immer und überall nach denselben Prinzipien. Alles in der Welt existiert zu einem gegebenen Zeitpunkt in fester Form an einem konkreten Ort. Zumindest dachten wir das, bis die Quantenphysik kam und uns eines Besseren belehrte. Im Sommer 1925 reiste der junge deutsche Physiker Werner Heisenberg auf die felsige Nordseeinsel Helgoland, um seinen starken Heuschnupfen zu lindern. Dort konnte er endlich frei aufatmen und sich ganz seiner Leidenschaft widmen, dem Verhalten atomarer und subatomarer Teilchen. Seine Überlegungen führten zur Begründung der Quantenmechanik und revolutionierten unsere Vorstellung von Physik und Realität. Carlo Rovelli ist renommierter theoretischer Physiker und beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit, wie die Quantentheorie unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst. Diese Blinks sind eine Einführung in die Entstehung und Grundlagen dieses faszinierenden Modells. Wir zeigen, wie die Quantenphysik unser klassisches Weltbild herausfordert und dennoch die bis heute akkurateste wissenschaftliche Erklärung dafür liefert, wie wir Menschen die Wirklichkeit wahrnehmen.
Blink Nummer 1. Die Geburt der Quantenphysik.
Das frühe 20. Jahrhundert war eine spannende Zeit für junge und ambitionierte Forscher. Der dänische Physiker Niels Bohr hatte soeben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Elektronen, jene kleinen, negativ geladenen subatomaren Teilchen, schwirren nicht einfach wild um Atomkerne herum. Sie werden auch nicht willkürlich in die Umgebung ausgestrahlt. Sie bewegen sich auf festen, spezifisch geladenen Kreisbahnen um den Kern, wie winzige Planeten im Orbit einer Sonne. Der junge Heisenberg auf Helgoland stellte sich daraufhin folgende Frage: Aber warum? Warum sollten sich Elektronen auf feste Kreisbahnen zwängen lassen? Und wie konnte es dann sein, dass Moleküle, die aus atomaren und subatomaren Teilchen bestehen, ihr Energieniveau veränderten? Sollte das bedeuten, dass Teilchen wie Elektronen unter bestimmten Umständen doch ihren Orbit verlassen? Aber wie? Getrieben von seinen Fragen kam Heisenberg einem Phänomen auf die Schliche, das wir heute als Quantensprung bezeichnen. Damals konnte die Wissenschaft noch nicht erklären, warum Elektronen Atomkerne auf festen Bahnen umkreisen oder warum sie ihre Ladung verändern und zwischen diesen Bahnen springen. Bislang beschrieb die klassische Physik die Bewegung von Teilchen lediglich anhand diskreter Werte für Variablen wie Position, Geschwindigkeit und Energie. Für Elektronen ließen sich solche Variablen aber nur in jenen Momenten bestimmen, in denen Elektronen von einer Kreisbahn auf die andere sprangen und dabei ihr Energieniveau änderten. Um das Rätsel zu lösen, konzentrierte sich Heisenberg daher auf das, was sich tatsächlich beobachten ließ: die Frequenz und Stärke des Lichts, das während dieser Sprünge emittiert wurde. Dafür löste er sich von den Gesetzen der klassischen Physik und ersetzte jede separate Variable durch eine Matrix mit all den potenziell möglichen energetischen Veränderungen. Die Mathematik dahinter war extrem komplex, aber die Ergebnisse passten exakt zu dem, was Bohr beobachtet hatte. Derweil wählte ein weiterer Physiker namens Erwin Schrödinger einen anderen Ansatz. Er begriff Elektronen nicht als konkrete, punktförmige Teilchen, sondern als elektromagnetische Wellen, die Atomkerne wie Strahlung umgaben. Auch seine simpleren Wellenfunktionen passten zu Bohrs Ergebnissen. Doch es gab einen Haken. Wenn Elektronen sich wie Wellen bewegen, warum konnte man sie dann im Moment einer Aufnahme als klare, diskrete Partikel wahrnehmen? Wie ließen sich diese scheinbar inkompatiblen Modelle vereinen und die identischen Ergebnisse erklären? Die Antwort lieferte ein dritter Denker namens Max Born. Heisenbergs Matrizen lieferten die Ergebnisse für die Beobachtung von Elektronen. Und Schrödingers Wellenfunktionen erklärten, wie wahrscheinlich diese Ergebnisse waren. Born erkannte, dass Elektronen sich so lange als Wellen bewegen, bis sie von einem Außenstehenden beobachtet werden. Nur dann, im Moment der Beobachtung, kollabieren sie zu einem konkreten Punkt. Doch dieses Ergebnis war nicht zuverlässig. Man konnte immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür formulieren, dass sich ein Elektron an einem bestimmten Ort aufhielt. Das war die Geburt der Quantenphysik.
Kurzum, Heisenbergs Überlegungen führten zum neuen und komplexen Feld der Quantenphysik. Eine Physik, die neu und besser als die klassische Physik definieren wollte, warum sich bestimmte Teilchen wie subatomare Partikel bewegen.
Die essentielle Frage blieb aber trotz dieser neuen Fokussierung bestehen. Warum? Warum verhalten sich Elektronen auf diese Weise?
Blink Nummer 2. Wie viele Welten gibt es?
Begeben wir uns tiefer in die Welt der Quantenphysik. Wie kann sich ein Teilchen nur wahrscheinlich an einem bestimmten Ort befinden? Der bereits erwähnte Physiker Erwin Schrödinger illustrierte diese Frage einst in einem interessanten Gedankenexperiment. Stell dir vor, du sperrst eine Katze in einen Kasten. Ebenfalls im Kasten befindet sich eine so kleine Menge radioaktiver Substanz, dass theoretisch innerhalb kurzer Zeit eines der enthaltenen Atome zerfällt. Dieser Zerfall wurde von einem Detektor gemessen, der daraufhin eine tödliche Menge Blausäure freigibt. Nehmen wir weiter an, du überprüfst nach einer Stunde, was in dem Kasten passiert ist. Dann sind analog zu Schrödingers Wellenfunktion nach einer Stunde beide Ergebnisse gleich wahrscheinlich. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit ist noch kein Atom zerfallen. Aber mit derselben Wahrscheinlichkeit ist die Katze bereits tot. Bis du den Deckel der Kiste abhebst, ist die Katze daher beides gleichzeitig, tot und lebendig. Die Physik bezeichnet dieses Paradoxon als Superposition, also als Überlagerung zweier widersprüchlicher, aber gleichermaßen wahrscheinlicher Ereignisse. Du merkst, wie schwer sich diese Vorstellung greifen lässt. Kein Wunder also, dass sich Physikerinnen und Philosophen jahrzehntelang den Kopf darüber zerbrachen. Unser Gedankenexperiment, auch als Schrödingers Katze bekannt, illustriert eines der großen Rätsel der Quantenphysik. Denn so unwahrscheinlich solche Superpositionen scheinen, sie kommen tatsächlich vor. Ein einzelnes Lichtphoton kann sich so verhalten, als hätte es zwei komplett unterschiedliche Strahlungswege genommen. Für dieses merkwürdige Phänomen gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Eine davon ist die Viele-Welten-Interpretation. In diesem Modell ist die Katze buchstäblich sowohl tot als auch lebendig. Denn da beides gleich wahrscheinlich ist, passiert tatsächlich beides. Nur eben auf divergenten Zeitstrahlen. Auch du als Beobachterin existierst auf beiden Zeitstrahlen. Die Theorie lässt sich daher so zusammenfassen. Alles, was passieren kann, passiert. Jedes mögliche Ereignis öffnet eine eigene Welt. Eine konkurrierende Interpretation ist die Theorie der verborgenen Variablen. Ihr zufolge existiert in unserer Realität ebenso jene Wahrscheinlichkeit, die sich nicht beobachten lässt. Nur eben auf eine Weise, die wir bislang nicht verstehen. Sprich, auch die tote Katze existiert in unserer Welt, auch wenn wir nur die lebendige im Kasten sehen. Eine dritte Interpretation, der sogenannte Quantenbayesianismus oder kurz Kubismus, lautet noch einmal komplett anders. Dem Kubismus zufolge sind Superpositionen und Schrödingers Wahrscheinlichkeiten noch keine fertigen Zustände, sondern unvollständige Informationen. Die Beobachterin erhält mehr Informationen, wenn sie den Kasten öffnet und nach der Katze sieht. So konstruiert der Beobachter die Realität sukzessive durch Beobachtung.
Wir sehen, Superpositionen sind Überlagerungen gleichwahrscheinlicher Ereignisse, die der Quantenphysik zufolge auch im echten Leben möglich sind. Diese Vorstellung kollidiert damit, wie wir die Wirklichkeit normalerweise wahrnehmen.
All diese Antworten führen zu weiteren Fragen. Wer genau ist der Beobachter? Und warum soll gerade der Zeitpunkt seiner Beobachtung entscheidend sein?
Link Nummer 3. Im Auge des Betrachters.
Als Laie könnte man die Quantenphysik bislang so begreifen. Superpositionen existieren, bis ein Beobachter ins Spiel kommt und nachsieht, was wirklich los ist. Ergo schwirren Elektronen in einer Wolke unbestimmter Wahrscheinlichkeiten umher, bis eine Physikerin einen Elektronendetektor anlegt und durch Beobachtung die wahre Position der Teilchen bestimmt. Aber was macht die Physikerin so besonders? Was genau qualifiziert gerade sie für den privilegierten Status eines Beobachters? Ist es ihr weißer Laborkittel, ihr Hightech-Equipment oder ihre bloße Existenz als empfindsames Wesen mit Sehsinn und Bewusstsein? Dem Autor zufolge ist keines dieser drei Kriterien ausschlaggebend. Er beschreibt seine Position als relationale Quantenmechanik. In dieser Interpretation wird Beobachtung nicht wie gewöhnlich definiert, sondern als jedwede Art von Interaktion. Ihr zufolge ist das Wort Beobachtung irreführend. Immerhin impliziert es eine Trennung zwischen der natürlichen physikalischen Welt und einem Subjekt, meist einem Menschen, das diese Welt von außen betrachtet, als sei es selbst nicht Teil von ihr. Die relationale Quantenphysik umgeht dieses Dilemma. In diesem Modell ist jede Entität im Universum gleichzeitig Beobachter und Beobachtetes. Sieh es so. Das Universum beherbergt eine unglaubliche Bandbreite an Phänomenen. Von Photonen und Regenbögen über Katzen und Uhren bis zu gigantischen Galaxien. Keines dieser Dinge, nennen wir sie physikalische Systeme, existiert für sich allein. Sie alle sind durch konstante Interaktionen verbunden. Und erst diese unzähligen Interaktionen verleihen den physischen Systemen ihre Eigenschaften. Erst sie geben den Dingen Wert und Sinn. So gesehen sind alle physikalischen Eigenschaften oder Informationen relational. Sie befinden sich in einem steten Fluss, der sich mit den Umständen verändert. Auf gewisse Weise haben wir Menschen das bereits verstanden. Wir wissen, dass eine Information wie Geschwindigkeit erst durch die Relation zweier Objekte entsteht. Wenn du auf einem Boot übers Wasser schnellst, hängt deine Geschwindigkeit davon ab, ob man sie in Relation zum Boot oder dem Wasser setzt.
Kurzum, eine relationale Interpretation der Quantenphysik beschreibt die Welt als System, dessen Eigenschaften sich konstant durch Interaktionen verändern.
Die Vorstellung, dass die Eigenschaften aller Dinge in der Welt durch endlose Interaktion entstehen, klingt vielleicht nicht sonderlich radikal, ist sie aber. Denken wir erneut an Schrödingers Katze. Solange sie im Kasten steckt, ist die Katze je nach Relation zum Zustand der radioaktiven Substanz lebendig oder tot. Aber für dich ist sie beides. Beide Beobachtungen sind wahr, weil unterschiedliche Relationen unterschiedliche Wirklichkeiten schaffen. Entscheidend ist, welche Relation man untersucht.
Link Nummer 4. Magische Verbindungen.
Stell dir zwei winzige Photonen vor. Beide existieren in einer Superposition. Sie können jeweils blau oder rot leuchten. Genau wie im Falle von Schrödingers Katze können wir ihren definitiven Zustand erst im Moment der Beobachtung benennen. Aber rein mathematisch liegt die Sache so. Jedes der beiden Photonen kann entweder blau oder rot sein. Sprich, jede der beiden Farben manifestiert sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Jetzt schicken wir eines der Photonen nach Wien und das andere nach Peking. Angenommen, wir entscheiden uns, das Wiener Photon zu betrachten und sehen, dass es rot ist. Dann sollte doch das Pekinger Photon in der Hälfte der Fälle blau leuchten, richtig? Und hier wird's interessant. Denn wenn das Wiener Photon rot ist, ist auch das Pekinger Photon rot. und zwar immer und jedes Mal. Dieses magische Phänomen wird als Quantenverschränkung bezeichnet. Die Quantenverschränkung ist eines der bizarrsten physikalischen Phänomene. Wenn zwei Quanten verschränkt sind, korrelieren sie selbst über große Distanzen. Natürlich korreliert auch ein paar rote Handschuhe über Entfernung. Jeder einzelne bleibt auch dann rot, wenn du sie räumlich trennst. Aber ein Photonenpaar in rot-blauer Superposition hat keine definitive Farbe, bis du es beobachtest. Also wie kann das eine zum anderen passen? Eine Erklärung wäre, dass das erste Photon im Moment der Beobachtung irgendwie mit dem zweiten kommuniziert. Aber die Quantenverschränkung wurde über Distanzen beobachtet, bei denen diese Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit stattgefunden hätte. Und das gilt als physikalisch unmöglich. Oder aber das Paar verständigt sich vor der Trennung über eine Farbe. Doch diese Erklärung wird durch eine Reihe komplexer Regeln ausgeschlossen, die als Bell'sche Ungleichung bezeichnet werden. Was zur Hölle ist hier wirklich los? Wir erinnern uns an die relationale Quantenphysik. In diesem Modell existieren Eigenschaften ausschließlich durch Interaktion. Da kein Beobachter der Welt gleichzeitig das wienerische und das Peking-Photon betrachten kann, haben die Photonen keine Interaktion und somit keine relationalen Eigenschaften. Das Rot des Wiener Photons existiert nur in Relation zu Wiener Beobachtern. Und für diese Wiener Beobachter bleibt das Pekinger Photon eine Superposition, so wie überhaupt alles in Peking. Solange es keine Möglichkeit der simultanen Beobachtung gibt, ist jeder Vergleich bedeutungslos. Aber unter bestimmten Bedingungen können diese räumlich getrennten Ereignisse in Beziehung treten. Eine Wissenschaftlerin in Wien kann ihre Kollegin in Peking anrufen. Durch diese Interaktion oder Beobachtung gelangt die Information über die rote Farbe des Wiener Photons nach Peking und führt dazu, dass sich auch das verschränkte Photon als rot manifestiert. Folglich gäbe es keine mysteriöse Raum-Zeit-Verbindung, sondern ein komplexes Netz aus Relationen, das Ereignisse verknüpft und ihnen Eigenschaften verleiht.
Wir resümieren: Das Phänomen der Quantenverschränkung beschreibt, dass zwei Teilchen trotz Superposition über große Distanz korrelieren. Einzig das Modell der relationalen Quantenphysik liefert dafür eine logische Erklärung.
Puh, Zeit, kurz durchzuatmen. Alles ganz schön theoretisch. Du merkst, in der Quantenphysik verschwimmen immer wieder die Grenzen zur Philosophie. Im nächsten Blink gehen wir dieser Verbindung weiter auf die Spur.
Blink Nummer 5. Die Welt entsteht durch Wahrnehmung.
Vermutlich haben ihn nur die wenigsten auf dem Schirm. Und doch zählt Ernst Mach zu den einflussreichsten Denkern aller Zeiten. Der Österreicher war sowohl Forscher als auch Philosoph. Und sein Faible für unkonventionelle und provokante Ideen bescherte ihm Bewunderer und Kritiker in diversen Disziplinen. Ein paar Beispiele gefällig. Wladimir Lenin verriss Machs Arbeit in vernichtenden Kritiken, während sie der russische Arzt und Philosoph Alexander Bogdanow glühend verteidigte. Der österreichische Schriftsteller Robert Musil verarbeitete Machs Gedanken in seinem berühmten Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« von 1930. Und sowohl Einstein als auch Heisenberg zitierten Mach als maßgeblichen Einfluss auf ihre bahnbrechende Arbeit. Also, welche radikalen Positionen hatte Mach vertreten, um weltweit Politiker, Künstlerinnen und Wissenschaftler in Aufruhr zu bringen? Er hatte ein Modell entworfen, nach dem sich die Welt ausschließlich durch Empfindungen, also durch Sinneswahrnehmung, manifestiert. Und diese Idee hat einen interessanten Anklang an die relationale Quantentheorie. Im 18. und 19. Jahrhundert folgte der Großteil der Wissenschaft dem mechanistischen Weltbild. Diese philosophische Anschauung beschrieb die Realität wie ein Uhrwerk. Das Universum war ein gigantisches Behältnis voller Phänomene, die alle zuverlässig nach denselben strengen Regeln miteinander interagierten. Mach empfand dieses Modell als nützlich, aber limitierend. Für ihn war das mechanistische Weltbild zu metaphysisch und abstrakt. Seiner Meinung nach sollte sich die Wissenschaft auf das konzentrieren, was sich tatsächlich beobachten ließ. Die Empfindungen, die durch Interaktion zwischen Elementen entstehen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Genau diese Idee inspirierte Heisenberg, das Verhalten von Elektronen zu erforschen und die Quantentheorie zu entwickeln. Aber Machs Überlegungen gingen noch weiter. In seinem Realitätsmodell sind physikalische Objekte keine isolierten Elemente, die selbstverständlich existieren und ab und an mechanisch interagieren. Stattdessen sind es diese Interaktionen, die die Welt erschaffen. Auch die Beobachter sind Teil dieses Systems. Und auch sie erleben die Welt nur über ihre Wahrnehmung der Interaktionen. Hier sehen wir eine weitere Parallele zur relationalen Quantenphysik, in der Eigenschaften niemals ohne Interaktion existieren. Das soll nicht heißen, dass Mach prophetischer Vorreiter der Quantenmechanik war. Machs Ideen sind allerdings durchaus Zeugnis des wertvollen Zusammenspiels zwischen Wissenschaft und Philosophie. Hätte Heisenberg nicht Mach gelesen, sondern innerhalb der starren Strukturen des Mechanismus gedacht, wäre er zu keiner seiner Erkenntnisse gelangt. Und umgekehrt greifen auch zeitgenössische Philosophen auf aktuelle Forschung zurück, um ihre Vorstellungen von der Wirklichkeit zu schärfen.
Wir rekapitulieren: Die Parallelen zwischen Ernst Machs Kritik am Mechanismus und der rationalen Quantenmechanik zeigen, dass Philosophie und Wissenschaft eng miteinander verflochten sind.
Nun haben wir bislang ausschließlich über Materie gesprochen. Aber lässt sich das Konzept der Quantenphysik auch auf komplexere Systeme wie den menschlichen Verstand übertragen?
Blink Nummer 6. Neue Einblicke in den Verstand.
Schon eine kurze Internetrecherche zeigt, wie die Quantenmechanik inzwischen auf unzählige andere Lebensbereiche übertragen wird. Oder sollten wir eher von Missbrauch sprechen? Esoterische Gurus beschwören die Quantenspiritualität. Scheinmediziner preisen die Quantenheilung. Und windige Tech-Entrepreneure bewerben allen möglichen Quantenquatsch. Es scheint, als beflügele die inhärente Rätselhaftigkeit der Quantenphysik die Fantasie der Menschen. Aber kann die Quantentheorie wirklich Antworten auf die großen Fragen des Lebens liefern? Kann sie Liebe erklären, zum Ursprung von Schönheit und Wahrheit vordringen oder dem Kosmos Bedeutung einimpfen? Nicht wirklich. Aber wenn wir die Konzepte der relationalen Quantentheorie auf das menschliche Bewusstsein übertragen, eröffnen sich durchaus spannende neue Ansätze. Was ist der menschliche Verstand? Darauf gibt die Philosophie drei übergeordnete Antworten. Dem Dualismus zufolge ist der Verstand eine vom Körper und dem Rest der Natur getrennte, beinahe spirituelle Instanz. Dem Idealismus zufolge ist allein der Verstand Ursprung all dessen, was wir als Realität erleben. Und der Materialismus beschreibt all unsere intellektuellen Leistungen als das bloße Ergebnis rein physikalischer Prozesse. Doch die relationale Quantentheorie ermöglicht noch einen weiteren Ansatz. Am besten illustrieren wir ihn durch den Aspekt der Bedeutung. Bedeutung spielt für unsere Wahrnehmung eine zentrale Rolle. Wenn wir Symbole sehen, Wörter lesen oder Gedanken denken, dann haben sie für uns eine Bedeutung, weil sie auf etwas Externes in der echten Welt verweisen. Der deutsche Denker Franz Brentano bezeichnete diesen Prozess als Intentionalität, also als die Fähigkeit, uns auf etwas zu beziehen. Sie ist der Schlüssel dazu, wie wir miteinander kommunizieren und uns durch die Welt bewegen. Aber wie kommt Intentionalität zustande? Eine mögliche Antwort lautet: durch relevante, relative Information. Relevante Information entsteht, wenn zwei Systeme korrelieren und sich aufeinander beziehen. Stell dir vor, du siehst, wie ein Felsbrocken zu Boden stürzt. Dann korrelieren zwei Dinge. Das äußerliche Ereignis des zu Boden stürzenden Felsens und deine Wahrnehmung dieses Ereignisses. Diese Wahrnehmung oder Information wird relevant, weil sie dein Verhalten bestimmt und dich zum Beispiel aus dem Weg springen lässt, um nicht vom Fels getroffen zu werden. Die durch dieses Zusammenspiel entstehende Information schafft Intentionalität. Der Anblick des stürzenden Felsens signalisiert Gefahr und du bewegst dich, um ihr zu entgehen.
Das bedeutet, das quantenmechanische Konzept der Interaktionen und Korrelationen hilft, den menschlichen Verstand zu verstehen.
Natürlich beschreibt dieser Ansatz nur die Interaktion zwischen zwei separaten Systemen wie Fels und Verstand. Er sagt nichts darüber aus, wie deine spezifische Erfahrung eines fallenden Felsens aussieht. Die Erklärung dafür, wie subjektive Erfahrung entsteht, ist noch einmal eine ganze Ecke komplizierter. Sie gehört zu den großen Problemen der Bewusstseinsforschung und wird bis heute diskutiert.
Blink Nummer 7. Ein Quäntchen Wahrheit.
Was siehst du wirklich, wenn du eine Katze siehst? In der klassischen Vorstellung vom Sehen absorbierst du visuelle Informationen. Photonen reflektieren von Körper, Fell und Schnurrbarthaaren des Tieres und treffen auf deine Augen. Deine Netzhaut kodiert das Licht zu einem Signal und leitet dieses an dein Gehirn weiter. Und deine Nervenzellen interpretieren dieses Signal als das Abbild eines schnuckeligen Kätzchens. Aber das stimmt nicht ganz. In Wirklichkeit macht sich dein Gehirn im Vorfeld eine konkrete Vorstellung davon, was deine Augen sehen werden. Deine Augen fangen zwar das von der Umwelt reflektierte Licht ein, leiten aber nur jene Signale weiter, die nicht zu dieser Erwartung passen. Und genau diese Diskrepanzen, die Abweichungen zwischen mentaler Erwartung und tatsächlicher Sinneswahrnehmung, bilden die Informationen, mit denen du dir einen Reim auf die Welt da draußen machst. Diese zweite Erklärung, in der das Gehirn die Hauptrolle in der Wahrnehmung übernimmt, stammt aus dem Modell des sogenannten projektiven Bewusstseins. In dieser Theorie entsteht unser Bewusstsein dadurch, dass das Gehirn kontinuierlich seine Erwartungen und mentalen Bilder gegen die tatsächlichen Daten unserer Sinneswahrnehmung abgleicht. So gesehen ist unsere Interpretation der Wirklichkeit eine Art bestätigte Halluzination, die sich stetig aktualisiert und weiterentwickelt. Auf gewisse Weise funktioniert Wissenschaft nach genau demselben Prinzip. Wir Menschen entwerfen eine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Und dann erkennen wir durch Erfahrung und Experimente, wo die Wirklichkeit von den Hypothesen und Modellen abweicht. Natürlich sind diese Prozesse unterschiedlich schnell. Das Gehirn braucht Sekundenbruchteile, um Projektion und Realität abzugleichen. Dagegen überspannen die Forschungszyklen von Prüfung, Validierung und Verbesserung gut und gerne ganze Generationen. Die Quantenphysik, einschließlich der relationalen Interpretation, ist das jüngste Ergebnis dieser langfristigen Wahrheitssuche. Und aktuell zeichnet dieser Ansatz das akkurateste Bild von der Wirklichkeit, gemessen an dem, was wir beobachten und vermessen können. Auch wenn dieses Bild zuweilen widersprüchlich und verstörend ist. Denn die relationale Quantenphysik zeichnet die Welt nicht länger als statischen Raum, in dem alles konkrete Form und feste Ordnung hat. Sie beschreibt die Wirklichkeit als verworrenes Netz aus Interaktionen, in denen die Ereignisse des Lebens kontinuierlich zusammen und auseinanderlaufen.
Du siehst, die Quantenphysik eröffnet neue Perspektiven darauf, wie die Welt funktioniert. Sie beschreibt die Wirklichkeit nicht als statische Abfolge vorhersehbarer Zustände, sondern als dynamisches Netz zuweilen widersprüchlicher Ereignisse.
Wir als Beobachter stehen nicht abseits dieses dynamischen Netzwerks. Wir sind ein Teil davon. Unsere eigene Identität und subjektive Wahrnehmung sind ebenfalls Produkt dieses kontinuierlichen Stroms aus Interaktionen und Korrelationen. Diese Sicht auf die Welt mag kurios und sogar psychedelisch wirken, aber bislang spiegelt sie am besten wider, wie unsere Wahrnehmung Wirklichkeit konstruiert. Und wer weiß, zu welchen Erkenntnissen sie uns noch führt.
Das waren unsere quantenphysikalischen Grundlagen zu dem Buch Helgoland von Carlo Rovelli. Kehren wir zum Abschluss noch einmal zurück zum Anfang. Was sind die Grundlagen der Quantenphysik und wie hilft uns diese, die Welt ein Stück besser zu verstehen? Anfang des 20. Jahrhunderts stellte eine Gruppe junger Physiker um den allergiegeplagten Werner Heisenberg die traditionelle Physik auf den Kopf. Sie ersetzten das mechanische und deterministische Modell durch eine Quantenphysik der Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten. Carlo Rovelli baute darauf das Modell der relationalen Quantenphysik auf, nachdem sich die Wirklichkeit durch ein komplexes Netz aus instabilen, unvorhersehbaren Beziehungen konstruiert. Was wirklich und wahr ist, hängt davon ab, welche Beziehungen und Interaktionen wir betrachten. Was bedeutet das für dich und deinen Alltag? Vor allem kannst du aus diesem Wissen eine gewisse Bescheidenheit ableiten. Unsere Wahrnehmung der Welt ist zwangsläufig immer nur eine Bestandsaufnahme. Sie entsteht durch Beziehung und Interaktion, wobei wir als Betrachter unweigerlich selbst Teil dieses Systems sind. Das bedeutet, dass niemand so etwas wie eine objektive Wahrheit für sich beanspruchen kann. Wir müssen durch offenen Austausch definieren, wie wir die Wirklichkeit gemeinsam verstehen und gestalten wollen. Ganz schöner Denksport an dieser Stelle. Vielleicht konntest du ein paar wertvolle Einsichten für deine Weltsicht mitnehmen. Alles Gute und hoffentlich bis bald.